Guten Morgen. Ich grüße euch herzlich zum dritten Advent. Wir befinden uns in der Zielgeraden dieses Jahres. Advent, Ankunft. Ich freue mich über dieses Thema dieses Gottesdienstes mit diesem Lied, das wir hier am Anfang gehört haben, über das Erbarmen. Haben wir nicht abgesprochen, aber der Geist wirkt unter uns und verbindet uns, das ist gut. Er leitet uns in unseren Gedanken. Advent, Ankunft, Ankommen. Wir dürfen bei Gott ankommen. Und er will bei uns ankommen. Und wie kommt er bei uns an? Wie kommt Gott bei uns an? Ich habe mich dabei an die Jahreslosung erinnert. Die wird ja normalerweise am Anfang des Jahres besprochen. Da haben wir sicherlich schon im Januar das eine oder andere dazu gehört. Wer weiß sie noch? Richtig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich lade uns ein, nochmal über dieses Wort der Barmherzigkeit gerade auch im Dezember nachzudenken. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dieses Wort ist aus der Bergpredigt oder aus der Feldpredigt, wie sie bei Lukas heißt. Barmherzigkeit, was ist das eigentlich? Ein altes Wort, das in unserem Alltag selten gebraucht wird. Und auch wenig Platz hat. Meint es Gnade? Güte? Milde? Mir fällt ein portugiesisches Wort dazu ein. Misericordia. Stimmt's? Misericordia. Wir kennen das vielleicht aus der Bezeichnung der Sonntage. Es gibt einen Sonntag, das ist der zweite Sonntag nach Ostern, der wird im Kirchenjahr als der Sonntag Misericordia Domini benannt. Barmherzigkeit des Herrn heißt er. Was steckt in diesem Wort Misericordia? Die Bedeutung dieses Wortes kann uns einen neuen Zugang zur Barmherzigkeit geben. Da steckt das Wort drin, Misere und Cordia. Misere hat mit Elend zu tun. Einem Zustand von Not, ich habe da mal nachgeguckt, Wikipedia gibt da so manches her. Misere hat mit Elend, einem Zustand von Not, Armut und Hilflosigkeit zu tun. Ich zitiere das mal. Das Wort Elend stammt aus dem mittelhochdeutschen Elende, das zunächst für anderes Land, Verbannung, später für Not und Trübsal steht. Es gibt im Harz übrigens einen Ort, der heißt Elend. Wenn man fährt erst durch Sorge und dann kommt man nach Elend. Ich war da kürzlich mal. Elend beschreibt einen Zustand von Not, Armut, Hilflosigkeit, bildungssprachlich auch Misere. Ursprünglich gekoppelt mit der Zusatzbedeutung Vereinsamung oder Ausgestoßenheit. Elend wird so als Adjektiv als auch Substantiv benutzt. Also es gibt Elend und mir ist Elend. Beschreibt in allen Formen auf jeden Fall einen schlechten Zustand. Wir kennen Misere, wenn es uns mies geht. Wenn wir uns miserabel vorkommen. Und neben der Misere gibt es dann noch Cordia, Corazon. Das Wort kennen wir vielleicht auch aus der Kardiologie. Da geht es um das Herz. Misericordia Domini, Barmherzigkeit des Herrn. Das ist, wenn unsere Misere Gott zu Herzen geht. Und das ist dann Barmherzigkeit. Ich sage das nochmal. Wenn unsere Misere Gott zu Herzen geht, dann ist das Barmherzigkeit. Wir haben Michael Rode, Pastor in Hannover, der ist auch bei uns im Verein im Neuen Land. Der hat vor einiger Zeit dazu mal eine Brücke gebaut. In Zeugnissen erzählten zwei Ehemalige aus dem Neuen Land, dass sie in ihrem Leben an einen Punkt kamen, wo sie in einem erbärmlichen Zustand waren. Michael hat das aufgegriffen und meinte, wenn man das von sich sagt, dann ist da auch eine Härte in dieser Aussage. Jesus hat da eine andere Sicht auf uns und würde nicht sagen, ihr wart in einem erbärmlichen Zustand, sondern er würde sagen, in einem erbarmungswürdigen Zustand. Nicht erbärmlich, sondern erbarmungswürdig. Wir verlieren bei Gott unsere Würde nicht. Wenn Jesus uns sagt, dass wir in einem erbarmungswürdigen Zustand sind, dann sagt er das, weil er eine andere Sicht auf uns hat, weil er ein barmherziger Gott ist. Das ist die Jahreslosung für 2021 gewesen. Vielleicht ist uns das im Laufe des Jahres weggerutscht. Passiert ja manchmal. Deshalb will ich es uns nochmal auf der Zielgeraden nochmal in Erinnerung rufen. Gott ist ein barmherziger Gott. Er begegnet jedem Menschen in seiner Liebe, weil er Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns hat. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die haben die Barmherzigkeit zum Thema. Ich denke an Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was ein schönes Wort. Oder in den Propheten im Alten Testament wird oft davon geredet. Dann gibt es die Geschichte vom verlorenen Sohn, die auch beschrieben wird als Geschichte des barmherzigen Vaters. Hier wird uns das Wesen Gottes vorgestellt, wie er ist, was sein Herz bewegt. Wie er auf den verlorenen Sohn reagiert, als der nach Hause kommt, der sich bewusst für ein Leben außerhalb des Vaterhauses entschieden hatte. Und als er dann in der Misere seines Lebens ankommt, da erinnert er sich an seinen Vater und erlebt Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Was bedeutet das für uns? Wie Barmherzigkeit mit unserem Leben zu tun bekommt, erzählt auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn wir mal beim Prototypen nachschauen, beim Original, wenn es um Barmherzigkeit geht. Deshalb schauen wir uns mal die Geschichte aus Lukas 10 an. Wer mitlesen will, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich lese sie uns mal vor. Siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortet und sprach, du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das und du wirst leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, der kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, so will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin und tu desgleichen. Wir kennen diese Geschichte. Trotzdem gut zu hören. Da ist ein Mann, der die Frage nach dem ewigen Leben stellt. Er stellt die Frage, die sich viele von uns stellen. Ewiges Leben, das beginnt nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Frage nach dem ewigen Leben ist die Frage nach erfülltem Leben, nach Leben mit Ewigkeitswert. Ist es eine echte Frage, die er hier stellt? Ist er wirklich auf der Suche? Oder weiß er schon alles? Möchte er Jesus vorführen? Weil Jesus den Anspruch auf Antwort hat. Jesus sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Mann in unserer Geschichte, dieser Schriftgelehrte, der will mit Jesus diskutieren. Über Glaubensfragen. Es gibt 2 Arten von Fragern. Die, die mit ausdrücklichem Interesse und mit intellektueller Not fragen. Und die anderen, die überlegen, wie man sich mit Fragen Christus am besten vom Hals halten kann. Der Mann in unserer Geschichte will Jesus versuchen und ihn aufs Glatteis führen. Zum Glück hatten wir heute Morgen kein Glatteis, als wir hierher kamen. Er hat gesehen, dass Jesus Menschen geheilt hat, innerlich und äußerlich. Menschen mit abstoßenden Krankheiten, Schwermütige und Beladene, die ihren Jammer, ihr Elend, ihre Misere vor den Augen anderer verbergen. Die Barmherzigkeit mit Jesus hat diese Menschen verändert, belebt, inspiriert, weil sie Barmherzigkeit erfahren haben. Wenn man das bei anderen miterlebt, stellt sich immer eine Stimme ein und die fragt, und du? Was ist mit dir? Wenn an der Sache mit Gott was dran ist, hat das vielleicht auch mit meinem Leben zu tun? Mit dieser Stimme muss man umgehen. Alles, was mit Gott und Sinn und dem Gewissensproblem und mit der Nächstenliebe zu tun hat, das lässt sich nicht beweisen. Beweisen lässt sich das Banale. 2 mal 2 ist 4. Was man nicht beweisen kann, das muss einen auch nicht beunruhigen. So kommt es zum Disput. Argumente und Gegenargumente. Schöpfung, Ungerechtigkeit in der Welt, Ursprung des Bösen, wo kommt das alles her? Die Theodizee-Frage, wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er denn das Böse zu? Wenn er Liebe ist, wie passt das zusammen, wenn er allmächtig ist? Darüber kann man diskutieren. Und das steht zwischen diesen wenigen Zeilen hier in unserem Text. Und Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Was steht geschrieben? Was liest du? Da steht unser Schriftgelehrter da und fühlt sich wie ein kleiner Schuljunge und sagt sein Verslein auf. Du sollst Gott den Herrn lieben deinen Nächsten lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von deinem Gemüt. Wer kann das rezitieren? Hat das auswendig gelernt? Vielleicht im Konfirmandenunterricht oder im Bibelunterricht? Tu das und du wirst leben. So antwortet Jesus. Und plötzlich ist das theologische Lehrgespräch zu Ende. Das ist doch ein bisschen zu einfach. Es ist sehr fatal, dass die geistlichen Dinge so schrecklich einfach sein sollen. Dass sie mit dem lächerlichen Alltag zu tun haben. Mit Nachbarn, mit Freunden, mit Verwandten, mit der Familie, mit der Ehe, mit Kollegen, mit dem Geld, mit unserer Zeit, mit den Beziehungen in unserer Gemeinde, mit den Bezügen unseres Lebens. Unser Schriftgelehrter in unserem Text, der hatte nach dem Sinn des Lebens gefragt. Er hatte ein hohes Thema angeschlagen und wird in die Niederungen seines Lebens geführt. Tu das, so wirst du leben. Dabei erhältst du Antwort auf all deine Fragen. Der Schriftgelehrte wollte ein philosophisches Lehrgespräch führen über die Liebe oder das ewige Leben. Man kann die ganze Geistesgeschichte durchgehen und höchst interessanten Gedanken nachspüren von Plato, Thomas von Aquin und wie sie alle heißen. Die Philosophen, was haben die nicht alles von sich gegeben? Höchst interessant. Man kann das Alte Testament auch so lesen. Oder auch Goethe. Und dann kann man beruhigt ins Bett gehen, sich hinlegen. Jesus sagt, denke nicht über die Liebe nach, sondern übe sie. Manches erkennt man nur im Tun, im Praktizieren. Und im Propheten Micha heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das sind drei Dinge, ganz einfach. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Da wird schon deutlich, dass es eine Übung ist. Üben sollen wir das, was wir noch nicht so gut können. Und da ist bei uns allen noch Luft nach oben. Der gute Mann ist enttäuscht, dass die Bildungskonversation so plötzlich zu Ende scheint. Es ist, wie schon gesagt, fatal, dass die geistlichen Dinge so schrecklich einfach und simpel sein sollen, dass sie mit dem lächerlichen Alltag zu tun haben. Und dann spürt dieser junge Mann diesen Anspruch und fängt an, sich zu rechtfertigen. Deshalb problematisiert er. Man muss doch Prioritäten setzen. Fokussiert leben. Man kann sich doch nicht um alles Leid in der Welt kümmern. Wo kommen wir denn da hin? Und solange es nicht klar ist, wer dein Nächster ist, und das ist ja nie so ganz klar, dann bin ich auch nicht verpflichtet, Liebe zu praktizieren, denkt er. Deshalb fragt er, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus reagiert wieder ganz anders. Er erzählt eine kleine Geschichte. Da ist einer, der unter die Räuber gefallen ist. Jesus führt sich, der war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Bernd Mette hat das uns mal gut erzählt in der Andacht. Jerusalem steht für das geistliche Zentrum. Jericho war eine Weltstadt. Wenn jemand nach Jericho geht, dann ist er auf dem Weg, wo er nicht unbedingt Gott sucht. Jerusalem, das geistliche Zentrum. Und dieser Mann, der hat sich in eine andere Richtung begeben und fiel unter die Räuber. Jericho war kein geistliches Zentrum, sondern eine Weltstadt. Auf diesem Weg kam er unter die Räuber. Auf dem Weg, wo wir unsere Erfüllung suchen, da kann man unter die Räuber fallen. Das haben viele von unseren Leuten auch erlebt. Jetzt ganz interessant, der Priester und der Levit, die gehen am unter die Räuber gefallenen vorbei. Und Jesus führt sie hier zweimal an, die Glaubensprofis. Zweimal. Sie sahen ihn und gingen vorüber. Leute, da gab es hundertprozentig Blickkontakt. Was muss da abgelaufen sein in dieser nonverbalen Kommunikation? Dem, der da liegt, und die Glaubensprofis, die da vorbeikommen. Hoffnungsvolle Erwartung einerseits, Enttäuschung, inneres Selbstgespräch, Beurteilung, Verurteilung, Unsicherheit, betrifft mich das, bin ich da jetzt zuständig? Straßenwechsel, Seitenwechsel, Ausweichmanöver. Und dann kommt der Samariter. Samariter, das waren ja die, die nicht so richtig gläubig waren, versteht, die waren nicht so die wirklichen zum Volk Gottes Zugehörigen. Dann kommt da ein Samariter und als er ihn sah, jammerte es ihn. Er kümmert sich um den, der da jammert, der Schmerzen hat, goss Öl auf seine Wunden, verband ihn, pflegte ihn, übergab ihm dort dem Herbergsvater in der Herberge. Halten wir das aus, wenn Menschen jammern? Ich kann das nicht so haben. Mir geht das relativ schnell auf den Puffer, wenn Menschen anfangen zu jammern. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Stell dich nicht so an. Es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, sondern dass ich Gottes Barmherzigkeit erkenne, die allen gilt. Dann wird unser Leben gut. Dann müssen wir nicht noch mehr machen und uns um alle kümmern, sondern Gott dienen mit dem, was wir sind, was unseren Gaben entspricht und auf das reagieren, was uns widerfährt. Auf den reagieren, den er uns in den Weg legt. Hinschauen, nicht wegschauen. Und die Sache ist nicht umsonst zu haben. Sie kostet den Samariter Einsatz und Geld. Er brachte ihn in eine Herberge. Wie gut, das ist gut, mit Institutionen zusammenzuarbeiten. Man muss nicht alles selber machen. Man muss nicht gleich ein Krankenhaus gründen oder ein neues Land gründen. Wie gut, dass wir in einem Staat leben, der viele Aufgaben übernimmt und auch finanziert. Aber der finanziert auch nicht alles. Wir sind persönlich gefragt und auch als Gemeinde. Haben wir Platz für Menschen am Rande? Jammert es uns, wenn Menschen jammern, die verletzt sind? Mit Verwundeten kann man keine ganz tolle Gemeinde bauen. Aber man könnte diakonische Gemeinde sein. Ein Ort der Barmherzigkeit, wo ich Trost finde, wo ich aufgebaut werde. Ich fand das so schön hier. Hier liegt was Zerbrochenes. Wir haben dieses Lied gesungen, wo es um Zerbruch geht. Und letztendlich sind wir doch alle zerbrochen und haben Wunden in uns. Und wenn wir uns in unsere Gemeindesituation hineinschauen, lasst uns aufhören zu richten, wer hier immer Recht hat. Da kann man echt diskutieren. Wir hatten kürzlich auch eine Corona-Diskussion. Manchmal wird es einem echt leid. Mitarbeiterabend. Und dann haben wir gemerkt, man kann sich da streiten über die Erkenntnisse, Erkenntnis bläht auf. Liebe baut auf. Wer ist dein Nächster? Von wem lässt du dich berühren? Ich gebe uns mal Zeit zum Nachdenken. Wer ist dein Nächster? Von wem lässt du dich berühren? Wer von diesen drei meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen ist? Der die Barmherzigkeit an ihm tat, da sprach Jesus zu ihm, geh hin und tu desgleichen, so wirst du leben. So werden wir als Gemeinde leben. Tu das und du wirst leben, nicht nur in 2021, sondern auch im nächsten Jahr. Das wäre schade, wenn das nur so ein Jahresthema wäre. Das ist Gottes Programm fürs Leben, nicht nur vor ein Jahr. Vielleicht nicht immer ganz leicht, aber dafür auf dem richtigen Dampfer sein und in der richtigen Richtung unterwegs sein. Und das wünsche ich uns. Und da will Gott uns vorangehen und uns auch mit diesem Text neu erinnern. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dann werden wir leben. Amen.